Alles klar. Es wird noch Wasser eingeschenkt.
Ich habe hier eine eigene Flasche.
So?
Das unauffälligste Getränk ist und bleibt Wodka-Soda.
dann lass loslegen, Christoph. Christoph.
Bist du eigentlich, bist du Susi, ich bin Strolch, oder? So von der Farbgebung?
Du meinst wegen der Fellfarbe?
Wegen der Fellfarbe,
Oder meinst du wegen des Haupthaares?
Ja, oder vielleicht auch, weil du eleganter bist als ich.
Wenn es um das Haupthaar geht, dann bist du eher einer von diesen Siamkatzen.
Ich dachte einfach, weil ich viel mehr Straße bin als du. Du kommst aus so einem,
Du
kommst aus so einem gebildeten Haus.
Du bist der Straßenköter,
ich bin der Straßenköter. In diesem Sinne, einen schönen guten Tag.
Wir lassen die Community darüber abstimmen.
Aber erstmal hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei zwei Prinzessinnen. Sprechen über Disney und heute ganz offensichtlich über Susi und Strolch.
Der
Susi,
Podcast heißt aber Reden über Disney. Zwei Prinzessinnen reden über Disney.
Naja.
Ist das
nun
wichtig?
Denn.
Ja, nur damit man weiß, wir sind jetzt auf einem eigenen Kanal.
Ja.
Und dann, wenn die Leute schon nicht wissen, wonach sie genau suchen sollen.
Ich habe nur ein Synonym für Reden genannt. Ja, das ist, okay. Du hast völlig recht. Christoph Mathieu, Drehbuchautor und Co. spricht mit mir, Dominik.
Dominik Porschen, Straßenköter und YouTuber.
Vor allen Dingen Straßenköter. Susi, magst du denn dann mal bitte die Geschichte von Susi und Strolch zusammenfassen oder soll ich das tun?
Also, ich muss ja direkt am Anfang mal vorwegstellen, ich bin ja kein Hundemensch, ne? Ich bin gar nicht so ein großer Hundefreund. Deswegen hatte ich auch gar nicht so großen Bock, Susi und Strolch zu gucken.
Das ist so krass, Christoph Mathieu wird einfach mit drei Sätzen schafft es, sich noch unsympathischer zu machen als ohnehin schon.
Ja, das stimmt, ich weiß, es tut mir leid. Ich bin ja mal Katzenfreund und Katzen kommen in dem Film nicht gut weg, deswegen stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß mit dem Film.
Aha, das heißt, aber das ist die Antwort auf meine Frage, ob du die Story zusammenfassen möchtest.
Mhm. Also, es geht um zwei ekelhafte Kläffer, die.
Wahnsinn.
Die zwei nette Katzen unterdrücken. Nein,
also. Zwei nette Katzen unterdrücken vor allen Dingen.
Und, nein, fass du die Story bitte zusammen. Also der größere Hundefreund von uns sollte die Story zusammenfassen.
Also überhaupt der Hundefreund. Mann, das war wirklich ein erbärmlicher Versuch. Ich versuch's aber mal. Wir lernen ein Ehepaar kennen, was einen Hund bekommt, den sie Susi nennen und auch ein wenig verziehen. Susi wächst in einem ziemlich behutsamen Zuhause auf und auch die Gegend ist ziemlich tipptopp. Und durch Zufall lernt sie aber den Straßenköter Strolch kennen, der ihr so ein bisschen mehr vom Leben zeigen soll und möchte und ihr eben prophezeit, sobald ein Kind in der Familie ist, dass sie eben nicht mehr die allererste Geige spielt und genau das passiert. Susi ist darüber sehr enttäuscht. Was man nicht vergessen darf, ist, dass bei all ihren Abenteuern es aber gefährlich ist, einfach alleine auf der Straße zu sein, weil ein Hundefänger sein Unwesen treibt. Und entsprechend Hunde ohne Marke einfängt. Und das ist eben die Gefahr, denn durch einen unglücklichen Zufall verliert Susi ihre Marke und ist somit wie Strolch ein Hunde, ein Straßenhund für kurze Zeit. Und da merkt man halt, das ist gefährlich und es geht aber auch um Heimat. Ist das ist okay?
Ja, absolut perfekt zusammengefasst. Es ist eigentlich eine äußerst klassische Liebesgeschichte, in der sich jetzt die Liebenden über die Klassengrenzen hinweg verlieben und
Guck mal, erzählst du drei Sätze, hat das schon wieder so einen intellektuellen Touch. Finde ich toll.
Es ist das Titanic von Disney quasi. Und ich finde auch tatsächlich, dass Susi und Strolch mit der berühmten Spaghetti-Szene auch eine Love Scene hat von der Kraft, wie es bei Titanic auch war, mit ich fliege Jack und hier haben wir die Spaghetti-Szene. Ich finde, diese Szenen sind gleichwertig romantisch und auch in der Filmgeschichte erst gleichwertig bekannt anzusehen, oder?
Es ist tatsächlich abgefahren. Jeder, also nahezu jeder, kennt doch diese Szene und ich habe sie so oft schon gesehen und trotzdem werden die Äuglein doch wieder ein bisschen feucht, weil es einfach sowas Liebevolles, sowas Schönes hat. Und da spielt es dann auch keine Rolle mehr, dass es zwei Hunde sind.
Ganz richtig, auch da habe ich meine Hundephobie überwunden. Und nein, aber wirklich, jetzt mal ganz im Ernst, die Szene ist großartig. Und ich weiß nicht, wie viele Liebespaare sich seitdem schon wegen dieser Szene mit Spaghettis ihre Münder aneinander gesaugt haben. Nicht zufällig, aber bewusst. Also Susi und Strolch ist mit Sicherheit, also wenn man davon ausgeht, dass Liebesszenen imitiert werden, würde ich behaupten, steht Titanic bestimmt an Platz 1, also sich hintereinander zu stellen und so zu tun, als würde man auf einer Reling stehen, ist ja auch ein bisschen einfacher noch, aber ich glaube, Susi und Strolch kommt auf Platz 2 an Liebesszenen, die von Liebespaaren imitiert werden. Und auf Platz 3 wahrscheinlich Harry und Sally mit dem Orgasmus. Aber ich glaube,
das kann gut sein. Ich muss ja sagen, was ich an dem Film mag, ist, auch da sind wir, ähnlich wie bei Cinderella, haben wir hier eine, für gerade auch die Zeit in den 50er Jahren, eine ziemlich, obwohl halt so gefühlt erst so ein bisschen versnobte, aber eine ziemlich coole Frauenfigur. Die sind von Anfang an ziemlich gleichwertig auf Augenhöhe. Und es ist eine total süße Liebesgeschichte, die eben gar nicht so viel Kitsch braucht und eigentlich fast gar keinen Kitsch hat, sondern es wirklich einfach nur sehr schön ist. Gleichzeitig extrem harmlos ist.
Findest du harmlos die Geschichte?
Naja, im Sinne von, also die größte Bedrohung, wir haben die Katzen, da kommen wir nachher nochmal zu, und der Bösewicht ist theoretisch der Hundefänger. Aber ansonsten ist da ja jetzt keine krasse
Bedrohung. Aber überleg mal, was da abgeht. Die sind da, wenn die in dem Tierheim sind, ich meine, da wird ein Hund eingeschläfert, falls du dich erinnerst.
Ja.
Er wird einen grünen Gang hinuntergeschleppt, um dort eingeschläfert zu werden. Und das ist schon wirklich, das wird ja dargestellt wie The Green Mile. Also wirklich wie ein harter Knast, in dem man hingerichtet werden kann. Also ich glaube, wenn der Film nicht mit Hunden wäre, sondern wenn die gleiche Geschichte mit Menschen erzählt werden würde, wäre das gar kein Kinderfilm mehr, dann wäre das ein Film für Erwachsene.
krass, weil es gibt da so diese Szenen, aber ich finde ihn halt sonst in Gänze, habe ich jetzt nie das Gefühl gehabt, da ist die krasse, da brodelt irgendwie eine krasse Gefahr.
Ja, aber er ist auch aber auf der anderen Seite aber auch nicht lustig, der Film, ne?
Nein, das also, ist ja nicht. Ist sehr, ja ein Liebesfilm. Also,
ich finde ihn einen sehr erwachsenen Film. Und es werden auch Gags gemacht, die man als Kind überhaupt nicht verstehen kann. Ich erinnere an den russischen Hund Boris, der da im Tierheim ist und der ernsthaft sagt, hier eine Hundemarke zu tragen, ist wie mit roter Fahne vor Bullen zu wedeln. Und was soll das denn bedeuten mit roter Fahne? Ist das ein Kommunist oder was?
Mit roter Fahne vor einem Bullen.
Ja, ich weiß, er meint natürlich einen Stier, aber das kann man ja schon fast politisch lesen, diesen Kommentar, dass da ein russischer Hund sagt, dass es gefährlich sei, mit einer roten Fahne vor einem Polizisten zu reden. Mhm. Also mir kam dieser ganze Film so vor, als würde der eigentlich die ganze Zeit sich mehr an Erwachsene richten als an Kinder.
Aber das ist bei so einer Liebesgeschichte, die irgendwie ansatzweise nachvollziehbar und empfunden werden soll, aber ja auch okay. Also ich erwarte jetzt auch nicht von einem Neunjährigen, dass der die Liebesgeschichte romantisch findet zwischen denen. Der findet die Hunde halt toll, ne? Aber
ja, das ist wahr. Aber wer weiß, ich meine, wer weiß, wie andere Filme, wie kindgerecht andere Filme plötzlich wären, wenn man sie einfach mit Tieren nacherzählen würde.
Was ich spannend fand, dass ich mir selber wieder mein eigenes Gefühl, was Rassismus betrifft, wieder in Frage gestellt wurde. Denn die unfassbar gemeine Szene mit dem Song mit den Siam-Katzen steht ja allgemein immer noch sehr in der Kritik bezüglich der des asiatischen oder Rassismus gegenüber Asiaten, dass dort Stereotypen irgendwie ausgespielt werden. Und ich muss dazu sagen, dass es für mich persönlich, und daran merkt man wieder, ich bin selber nicht betroffen, weil ich nicht Asiate bin, für mich war es aber einfach klar, die Siam-Katzen sind eben aus Asien und deswegen hat es diesen asiatischen Anstrich. Ich würde aber also niemals auf die Idee kommen, dass das da irgendetwas gegen die asiatische Kultur wäre, sondern sie sind aus der asiatischen Kultur und sind halt gerade einfach fies und böse. Und da war wieder festzustellen, naja, die Debatte, wenn sich da Leute von irgendwie beleidigt und angegriffen fühlen, hören auch wieder ein bisschen besser zu und versucht es zu verstehen. Aber ich habe es jetzt eben nochmal mit gefühlt maximaler Sensibilität geschaut und hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass da gerade irgendwie ein seltsamer Eindruck bei mir entsteht, was ich ja bei den ganzen anderen Disney-Filmen ja ganz oft schon hatte.
Ja, es ist eine komplizierte Debatte, ne? Also ich weiß, es ist ja so, die die werden ja nicht, ich glaube, das Problem ist ja alleine schon, dass überhaupt weiße Sprecher oder weiße Sänger diesen Dialekt nachmachen und so weiter. Ne? Also das ist überhaupt nicht von, ja noch nicht mal von Asiaten selber gesungen und gesprochen ist, sondern dass da sich, dass da überhaupt schon mal ein Dialekt imitiert wird.
Also das quasi nicht das Black, also wäre in dem Fall nicht Blackfacing, sondern gibt es eigentlich den Ausdruck Black Voicing, beziehungsweise in dem Fall Yellow
Voicing? Ich habe ihn noch nicht gehört, aber ich glaube, das ist das. Ich glaube,
das wäre das Problem. Okay.
Und es gab die gleiche Debatte ja bei Dumbo auch schon mit den Krähen, die ja den Dialekt von People of Color haben. Mhm. Aber da ist es natürlich auch wieder so kompliziert. Da ist die Hauptkrähe wird von einem Weißen gesungen und gesprochen und die anderen Krähen von People of Color halt. Und trotzdem gelten die als gelten diese Darstellung dieser Krähen als rassistisch oder als zumindest als problematisch.
Und also ich sage das auch gerade ganz bewusst, weil ich möchte, dass es ja völlig legitim ist, irgendwie dazuzulernen und festzustellen, dass bestimmte Rassismen bei einem selber vielleicht gar nicht so bewusst sind. Aber wie ist es dir denn ergangen bei der Szene, als du sie dir jetzt nochmal angeschaut hast?
Ja, also ich habe die ja als Kind schon gesehen und ich fand die Siamkatzen als Kind auch immer sehr, sehr unangenehm. Und
sie sind halt auch mega gemein. Ich meine, sie sorgen dafür, dass Susi richtig Stress bekommt, weil sie einfach alles links und rechts kaputt machen, aber alles so hinterfotzig, dass es so aussieht, als wäre Susi gewesen. Also ich meine, man hat ja auch wirklich viel Grund, diese beiden Katzen richtig kacke zu finden.
Ja, und dann ist es natürlich die Frage, ob das nicht tatsächlich ein großes Problem ist, wenn man dann als Kind schon so ein bisschen lernt, dass mit diesem Aussehen, dass man da Verschlagenheit rein interpretiert und so weiter. Ne? Also ich meine, ich hatte einen asiatischen Kinderarzt und meine Schwester hatte halt immer Angst vor ihm, wegen seines Aussehens tatsächlich, also als kleines Kind.
Ui.
Sie hat dann, es war sogar noch ein bisschen anders. Sie hatte Angst vor ihm wegen der Spritzen, aber die Folge war, dass wenn meine Schwester dann andere Asiaten gesehen hat, hat sie gedacht, das wäre der Kinderarzt und hat dann geschrien. Deswegen ist die Frage,
ob dann... Tut mir total leid gerade, aber ich finde... Oh Gott.
Ja, das ist so ein Ding. Ne?
Und das in dem aufgeklärten Haushalt genau der Mathieus. Wahnsinn, was für ein handfester Skandal.
Ja, das, das auf der Straße ist natürlich was anderes. Ja. Also, wie gesagt, du hast uns jetzt aber hier auf ein Thema gelenkt, wo man nur...
Ich finde ja dadurch, dass man selber zugibt, dass man da nicht 100%, ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn uns nochmal Leute nochmal zusätzlich schreiben, was auch genau der Punkt für sie ist. Ich finde, es ist völlig in Ordnung zu sagen, ich sehe es noch nicht, ich verstehe es nicht, ich möchte es aber verstehen. Und das finde ich ist ein Unterschied, wenn man das auch so formuliert und auch so meint, als würde man sagen, nee, die stellen sich an, Cancel Culture, nö.
Ja, man wird natürlich immer so ein bisschen sensibel. Ich habe rote Haare und immer wenn ich irgendwo wieder mal sehe, dass eine besonders freche Figur auftritt, dass die dann direkt wieder rothaarig ist oder auch immer Leute, die ganz oft in Trickfilmen oder auch überhaupt in Filmen sind ja die Rothaarigen immer die so ein bisschen entweder tollpatschig sind oder diejenigen, die besonders wild sind oder besonders moralisch fragwürdig. Da habe ich dann auch als Betroffener in Anführungszeichen, ich will das jetzt nicht mit Rassismus gleichsetzen, aber da kann ich dann immer, da sehe ich dann oft immer so, ach Gott im Himmel, natürlich hat der sich doch rote Haare. So, diesen Gedanken habe ich halt oft. Und ich, natürlich, wenn du Asiate bist.
Da habe ich bei schwulen Darstellungen halt immer wieder mit, das ist natürlich immer eine Prinzessin und so weiter und so fort.
Genau, wir haben ja beide unsere Sachen, wo wir dann oft immer Klischees erkennen, wo dann, ja, wenn man nicht betroffen ist, es nicht sieht und deswegen können wir ja gar nicht beurteilen, ob diese siamesischen Katzen rassistisch sind oder nicht. Wir können nur feststellen, dass wir, ja, ich fand es nie unangenehm, sie zu sehen, sage ich mal so.
Also und das war bei den anderen Filmen kam es mir jetzt auf jeden Fall mir deutlicher, oder war es für mich irgendwie jetzt deutlicher zu sehen.
Ja, das ist richtig. Was mich Ja, also vor allen Dingen über solche Sachen wie Song of the South oder so spricht. Also es ist ja auch, man muss ja auch sagen, Disney selber ist ja mittlerweile auch recht sensibel und sie haben ja auch die Szene noch nicht rausgeschnitten, ne? Mhm. Also wenn das jetzt das große, das absolute No-Go wäre, diese Szene, hätten die ja schon längst entfernt. Und das Witzige ist, ehrlich gesagt, man könnte die Katzen aus dem Film entfernen. Was mich nämlich total gewundert hat, ist, dass sie als die großen Gegnerinnen der Hunde etabliert werden und dann im Finale überhaupt nicht mehr vorkommen. Ich meine, am Ende muss Strolch gegen eine Ratte kämpfen, die droht, das Menschenbaby zu beißen. Und da habe ich mich wirklich gefragt, wäre es nicht viel schlauer gewesen? Am Ende hätte der gegen diese beiden Katzen kämpfen müssen? Also wenn die irgendwie sich überlegt hätten, wir greifen das Baby an, um die Schuld den Hunden zuzuschieben und dann sowas in die Richtung, wäre es nicht schlau gewesen? Ja, so ich meine, dann wär's wirklich rassistisch gewesen, wenn man das so interpretiert. Aber von der Dramaturgie her hat mich das sehr gewundert, dass sie in einem eigenen Song, und der Film hat ja nur ganz wenige Songs, dass die werden mit einem ganz eigenen Song etabliert und kommen dann überhaupt nicht mehr vor im Film.
Das ja, sie sind in dem Moment ja aber schon mal das Böse, weil sie ja der Auslöser sind, dass Susi weggegeben wird, ihre Marke in dem Sinne verliert und eigentlich obdachlos wird. Also ja, sie haben ja schon einen krassen Impact. Ist jetzt die Frage, ob das cool gewesen wäre, sie nochmal zurückzuholen.
Ja, so gesehen könntest du ja sagen, es reicht doch, wenn Onkel Scar dafür sorgt, dass der Vater stirbt, danach ist er nicht mehr wichtig in der Handlung.
Da gebe ich dir recht.
Und deswegen ist das ja, sind die eigentlich, du hast ja selber eben gesagt, dass dieser Film in Anführungszeichen harmlos wirkt, weil die Konflikte nicht so tief sind. Weil du keine richtigen Gegenspieler hast.
Weil das muss man ja auch sagen. Ich habe das als Kind ganz anders wahrgenommen. Ich dachte übrigens, jeder Hund, also es gibt überall Hundefänger und das wäre sehr gefährlich. Aber
ja, das dachte man als Kind echt, ne? Weil die auch im lustigen Taschenbuch ständig vorkam.
Ja, ja, als wäre das so ein von wegen, wie kann man so einen Beruf nachgehen? Aber tatsächlich ist er ja auch in dem Film, er ist zwar
ich als Hunde hab gedacht, wo bleibt der Hundefänger?
Warum gibt's die nur im Film? So Mensch wie du wäre also Hundefänger geworden. Dass er aber ja mehr oder minder seinem Job nachkommt. Ich habe jetzt, als ich es nochmal gesehen habe, nicht den Eindruck gehabt, dass er jetzt der überkrasse Gegenspieler ist. Ja, du hast völlig recht, dass diese Szenen auch in dem Heim, dass das sehr, sehr düster ist und auch verstörend. Aber ich finde jetzt in der allgemeinen Darstellung hast du jetzt nie das Gefühl gehabt, Gefahr, sehr, sehr schlechter Mensch. Vor allen Dingen, weil der Film ja auch aus der Hundeperspektive so gezeigt ist, dass man ja nie oder fast nie ein Gesicht der Menschen überhaupt zu Gesicht bekommt. Deswegen wäre wahrscheinlich auch ein der Gegenspielerpart aus dem Tierreich viel sinnvoller gewesen. Und ja, wer weiß, die Katzen, die hätten einfach noch hinterfotziger sein können und eben nicht nur in der Szene.
Genau. Aber ja, auch ansonsten, also ich meine, deine Beobachtung, dass der Film ja aus der Perspektive der Hunde erzählt wird und man die Menschen eigentlich immer nur zu den Beinen, man sieht ja nur die Beine von den Menschen, ne? Und das ist ja im Endeffekt ein bisschen so ähnlich wie bei Toy Story später, ne? Eigentlich ist ja Susi und Strolch der erste Film eines bestimmten Genres, wo die Handlung in der Menschenwelt spielt, ganz explizit, aber wir dann die Perspektive von Tieren beziehungsweise später Spielzeugen oder Ähnlichem einnehmen. Mhm. Ne? Das ist ja eigentlich ein ganz bestimmtes Untergenre im Trickfilm. Hattest du den Realfilm auch gesehen, den es auf Disney
Plus gibt? Ja. Den habe ich noch nicht gesehen. Der ist gefühlt noch harmloser, das Spielen, aber da ist es auf jeden Fall nicht so. Da sind die menschlichen Darsteller sind sehr konkret in die Handlungen eingeflochten. Also sehr konkret.
Okay, also ist der besser oder schlechter? Oder?
Ach, ich finde ihn auch sehr harmlos, beziehungsweise da wirkt es dadurch, dass die Menschen mit einbezogen werden, eigentlich noch harmloser. Denn du hast das Gefühl, dass wirklich das einzige Problem in dem Amerika zu dieser Zeit ist der Hundefänger. Sonst ist alles easy, sonst ist alles gut, es gibt keinen Rassismus, es gibt kein Problem Weiße gegenüber Schwarzen, sondern es ist so heile Welt und ach blöd, da ist jetzt ein Hund weg, da ist ein Hundefänger. Also da finde ich, wirkt es noch krasser harmlos. Eben aus dem Grund, dass wir die Menschen mit in der Geschichte mehr oder minder integriert haben und somit die Perspektive einfach einen anderen Raum nimmt. Also du hast mehrere Perspektiven und hier bleibst du ja bei den Tieren, sodass ja auch eine kleinere Gefahr von einem kleinen Tier wahrgenommen auch eine viel größere ist. Aber wusstest du, also Susi und Strolch ist ja einer der wenigen Zeichentrick-Klassiker, die jetzt nicht auf einem großen Märchen basieren. Also es basiert zwar auf einem Buch, beziehungsweise von ja doch, also ein Buch, was als Inspiration ist, aber weißt du, dass wie die Idee kam bei Walt Disney?
Ja, angeblich hat er ja seiner Frau einen Hund geschenkt.
Genau, ne? Zu Weihnachten.
Mhm. Aber es war auch so, dass diese Story schon sehr, sehr lange im Disney-Konzern kursierte. Und ja, also es ist nicht ganz gesichert, ob das wirklich so war, dass Disney. Also ich hab irgendwo gelesen, dass das zwar immer gesagt wird, aber nicht ganz sicher ist, dass das wirklich der erste Impuls war. Sondern vielleicht war es auch so, dass die Story schon da war und als Disney gesehen hat, wie sehr sich seine Frau über den Hund freut, dann gesagt hat so, oh. Das ist ja
aber streng genommen betiteln Disney-Historiker das ja als die erste 100% eigene Geschichte.
Ja, genau, das ist so ist es. Das ist der erste Disney-Film mit originärer Handlung, der komplett in den Disney-Studios entwickelt wurde. Es ist ja auch so, der wurde ja auch tatsächlich während der Produktion von Dornröschen hergestellt. Weil Dornröschen das große Problemkind war zu der Zeit. Die haben den Film einfach nicht richtig zum Funktionieren gebracht, aber da reden wir in der nächsten Folge drüber. Nur braucht man dringend wieder einen neuen Film. Und gleichzeitig war es so, dass die Disney-Kurzfilme, weil Disney hat ja bis zu diesem Zeitpunkt, also bis 1955, da ist der Film erschienen, bis dahin hat Disney ja immer noch Kurzfilme hergestellt fürs Kinovorprogramm. Und die waren einfach überhaupt nicht mehr profitabel. Und dann hat Disney sich gesagt, ach, ich packe einfach die Leute, die jetzt diese Kurzfilme machen, die ziehe ich von den Kurzfilmen ab. Die Kurzfilme werden ab jetzt eingestellt, die machen wir nicht mehr. Und die sollen statt eine Handvoll Kurzfilme, sollen die mal einen Langfilm machen, mit dem wir quasi die Wartezeit auf Dornröschen überbrücken können. Und so ist dann tatsächlich Susi und Strolch entstanden. Eigentlich quasi auch wieder als Überbrückungsfilm, der dann aber tatsächlich äußerst profitabel war.
Und wir haben ja schon mehrmals darüber gesprochen, dass Disney in den Anfangszeiten ziemlich experimentell unterwegs war und dass man aber heute ja immer noch gerne darüber spricht, es ist so Disney-like, alles irgendwie glatt gebügelt. Und am Ende ist das ja vor allen Dingen das Publikum schuld, dass das so gekommen ist. Denn durch die, also Pluto ist ja beispielsweise super heldenhaft unterwegs in dem Film.
Ja, das ist aber man muss aufpassen, das ist nicht Mickey Mouse Hund, ne?
Ja, absolut, absolut. Aber er heißt Pluto, im Original ist Trusty. Er hat ja so einen heldenhaften Einsatz und es sieht ja so aus, als würde er sterben, aber er stirbt ja nicht am Ende. Und ursprünglich sollte er sterben, da aber der Tod der Mutter von Bambi so eine große Kontroverse ausgelöst hat, hat man darauf verzichtet und man hat auch zwei eher experimentelle Szenen rausgenommen. Und vielleicht ist es das auch, was mir den Film dann doch so brav erscheinen lässt, speziell im Vergleich zu Alice im Wunderland oder den anderen Filmen.
Ja, das muss man sagen, also klar. Das
es sollte nämlich Alice im Wunderland geben. Ist
viel wagemutiger, auch Dornröschen später.
Ja, und also das hat aber dann nicht alles so funktioniert, weil Susi sollte noch von Pantoffeln gejagt werden in der Sequenz. In der anderen stand im Raum, dass Strolch einmal sieht, wie so die Menschen die Rollen tauschen, also quasi die Menschen, die Hunde von den Hunden sind. Und das wirkt ja schon alles, das ist schon alles ziemlich crazy, aber das hat noch nicht alles rausgenommen. Vielleicht ist er deswegen auch im Vergleich, wenn man die jetzt alle schaut, so ein bisschen braver geworden.
Das stimmt, aber ich finde, ich liebe einfach diese ganze Sequenz, wenn Susi von zu Hause wegkommt und sie dann diese Liebesszene in dem italienischen Restaurant haben und später im Tierheim zusammen sind. Und die sind ja nicht zusammen da, sondern sie im Tierheim ist und auf diese.
Sie ist doch enttäuscht von ihm.
Ja, und da trifft sie auf diese auf diese verruchten Hundegestalten. Also das ist schon toll. Das hat auch eine Dreckigkeit, die Disney-Filme bis dahin noch nicht hatten. Das hat mir in dem Film sehr wirklich sehr, sehr gut gefallen. Aber ansonsten gebe ich dir recht, der hat nicht diesen. Der lehnt sich nicht so weit aus dem Fenster wie andere Disney-Filme
vor. Und was er danach auch immer sehr, also was Disney danach auch immer seltener getan hat, und der Erfolg gab ihm dann ja auch eher recht, aber da kommen wir noch bei den anderen Folgen drauf zu sprechen. Aber daran sieht man, dass das nicht von alleine alles so passiert ist, sondern wenn der Erfolg bei den glatteren Werken eben eher eintrifft als bei den experimentellen und man davon abhängig ist, Mitarbeiter und Co. zu bezahlen, dann ist doch irgendwie logisch, was passiert. Aber das jetzt nur so als Aussicht zum restlichen Katalog.
Wer ist denn dein Lieblingshund aus Susi und Strolch? Du bist doch der Hundefreund, da wirst du auch einen Lieblingshund haben.
Ja, ich finde Strolch schon ziemlich cool. Also, das bin schon ziemlich ich.
Okay. Also, ich nehme Jock, weil der, der singt die FC Köln-Hymne. Es ist doch so. Hast du das nicht gestern so? Der singt halt dieses.
Mir stand zu dir FC Köln.
Ja, der singt aber einen anderen Text. Der singt irgendwie nach links und nach rechts. Und dann. Das ist ja sein Merklied, mit dem er seine vergraden Knochen findet. Und das ist natürlich in Wirklichkeit die schottische Hymne Loch Lomond. Hörst du, ich versteht mich immer noch einer beim Sprechen, wenn er singt.
Ich habe ganz, ganz sanft und gefühlvoll gesungen. Nee, aber Strolch, ich mag...
Er ist ja ein Schotte-Jock und deswegen singt er Loch Lomond. Und die FC-Hymne ist ja leider von der schottischen Hymne.
Ich finde Strolch einfach wahnsinnig sympathisch, sehr eloquent, ist irgendwie eine coole Nuss und gleichzeitig aber muss er auch über sich selbst hinauswachsen im Sinne von Gefühle nach außen legen, um seine große Liebe zu bekommen.
Aber geht das eigentlich gut für ihn aus? Ich meine, am Ende wohnt er da mit Susi zusammen bei den reichen Pinkeln. Was wollte er noch nie? Und dann zeigt er ganz stolz seine Hundemarke.
Warum wollte er das nicht? Da spielen wir mit dem Motiv der Enttäuschung und der Enttäuschung, verlassen worden zu sein von seiner Familie, kein Vertrauen mehr zu fassen. Und das Schöne ist doch, dadurch, dass er dann beweisen konnte, dass er ein guter Hund ist, er jetzt auch wieder Vertrauen genießt.
Ist das so? Ist Strolch von seiner Familie ausgesetzt worden? Ja, kommt das im Film so vor oder hast du das gerade überlegt?
Nein, das ist doch seine Motivation, daher kommt das.
Oh, weil das habe ich gar nicht mehr im Kopf, muss ich sagen. Dann muss ich das, wenn das wirklich so im Film vorkommt.
Du, jetzt verunsicherst du mich, aber das ist für mich auf jeden Fall sein Motiv, weil daher spricht er doch auch aus Erfahrung mit, pass auf, wenn da jetzt ein Kind kommt, dann bist du nicht mehr die Nummer eins. Das hat ja alles irgendwo eine Story. Und ja, dadurch, dass jetzt aber alles so gekommen ist, finde ich es eigentlich schön, weil das zeigt, dass auch wenn man mal enttäuscht wurde, dass man Vertrauen wieder aufbauen kann und damit dann auch seinen Frieden schließen kann. Weil für mich ist es eher, dass er auch seiner Familie verzeihen konnte und der jetzt eben viele kleine neue Susis da
rumlaufen hat. Na gut, ich hatte gedacht, der steht am Ende unter dem Pantoffel. Der arme Straßenhund, ihm wurde die Freiheit genommen.
Und ich dachte... Er hat sich auch mitbewusst dafür entschieden. Wie gesagt, ich bin ja Strolch. Deswegen, ich spüre das. Ich fühle das. Und er hat seinen Charakter behalten können, aber hat jetzt auch mal wieder Ruhe gefunden.
Ja. Alles klar. Also deswegen in den großen Liebesgeschichten stirbt deswegen immer mindestens einer von beiden, damit man eben nicht so ein spießiges, wir leben jetzt zufrieden in Langeweile Finale hat. Also deswegen,
das sagt Christoph Mathieu, verheiratet in Eigentumswohnung mit Kind.
Ach ja.
Man
hat mir die Hunde mal angelegt. Ich bin Susi, verdammt. Nein, ich liebe euch, wenn ihr das hört, Familie.
Ja, aber fein. Also ich kann ihn sehr, 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 sehr empfehlen. Außer ich will jetzt gerade schon wieder so elegant...
Wie, du kannst ihn jetzt, du empfiehlst ihn jetzt plötzlich mit Unterstrich. Ich hatte das ganze das Gefühl, dass du sagst, so, ja, ist ein netter Film, aber gibt da Besseres.
Moment, natürlich gibt es da Bessere und noch welche, die jetzt irgendwie großartiger sind. Aber ich mag dieses Liebesgeschichten-Ding. Und wie das auf Augenhöhe ist und wie romantisch. Und das ist schon alles sehr süß. Und ich finde, den kann man auf jeden Fall sich anschauen und sollte man auch.
Also ich habe da einen harten Knastfilm gesehen in dem Susi und Strolch, den ich auch nur sehr empfehlen kann. Das ist die Verurteilten unter den Disney-Filmen.
Ja, geil.
Ja, ich finde den super.
Top Hard Rock. Oder gibt es noch irgendwie eine krasse Side-Info, die ich jetzt unterschlagen habe?
Nee. Du hast ja heute viele Infos rausgehauen. Hattest du heimlich recherchiert oder wie?
Ja, vielleicht. Vielleicht habe ich das auch einfach alles wie Sträuch auf der Straße mitbekommen.
Ja, das habe ich ja zugesteckt. So, dann folgen wir weiter unserer Tradition, ne? Eine Weisheit zum Schluss. Die wir ja neu erfunden haben, die Tradition. Erinnerst du dich?
Am Ende jeder Folge. Verdammt, ja, ich hatte so eine großartige und überwitzige Weisheit.
Und du hast sie vergessen?
Ja, krieg ich sie noch grob zusammen? Ja, die wichtigste Mahlzeit des Tages ist der Clown.
Was?
Weil die gute Laune halt, Clown frühstücken, Mann!
Ach so, das war die Weisheit, die du dir...
Sie ging vielleicht anders und hatte eine andere Punchline, aber...
das passt ja, vor allem so hervorragend zu Susi und Strolch. Aber er hatte recht, Dominik, du hast recht, die wichtigste Mahlzeit am Tage ist der Clown.
Ja, offensichtlich hast du die so heute nicht konsumiert, sonst hättest du's, ja, sonst du es... Du arme Seele. Das Schlusswort ist dein.
Ja, wieso? Das war doch das Schlusswort, oder?
Ja, aber du musst ja Tschüss sagen.
Ach so. Also, während Dominik noch mal ein bisschen im Hintergrund singt, sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge, in der wir uns unterhalten über den sagenhaft großartigen Disney-Film Dornröschen. Bis dahin, schlaft gut. Und wacht rechtzeitig auf zu unserer Folge.
Halten an immer nur zu dir, FC Köln.